Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Moment.
Gesundheit.
Ich wollte nicht.
Was war das?
Ich hab. Das war.
Hast du durch die Nase gerülpst?
Ich habe durch die Nase gerülpst.
Ja. Okay, heftig.
Das wie ein Schalldämpfer letztlich.
Krass, was ich kann, ist hier los?
Hä? Das ist ein Jungstrick. Hast du noch nie durch die Nase gerülpst?
Nein.
Weil die Luft muss ja irgendwie weg. Das Rülpsen an sich ist ja kein vulgärer Vorgang. Das ist einfach, du hast hier, ich habe hier so ein bisschen ein Cola-Bäuchlein gehabt.
Der weg muss.
Fair enough. Genau. Und ich habe den dann so gerade ausgeatmet.
Durch die Nase. Okay, Wahnsinn. Ja, heftig. Du bist eine Naturgewalt. Ich weiß nicht, wie macht man das denn?
Prinzipiell
nicht. Ich bin doch eine Lady.
Der Kopf ist ja voller Löcher. Und da kann man sich ja aussuchen, durch was man das rauslässt.
Ja, Glückwunsch. Gut, dass es so gut geklappt hat.
Kein Problem.
Fühlt sich jetzt besser. Bist du jetzt bereit, den Podcast anzuhören?
Ja, Ich fühle mich wohl mit dir und alles, aber wenn ich mich wohler fühlen würde, dann hätte ich einfach hier gerade fantastisch laut gerülpst und es wäre super gewesen.
Aber was strahle ich aus, dass du das nicht machst? Hast du noch nie vor mir gerülpst? Nee, du hast noch nie vor mir gerülpst.
Na, ich habe es ist halt ins Ohr rülpsen mit dem Mikrofon immer, ne? Und weißt du, wenn du hier auch so ein Comedy-Typ wärst, dann hätten wir hier mal schmatzen, rülpsen, dann könnte man hier die ganze Plethora of lustige Körpergeräusche könnte man hier loslassen. Aber das darf man ja unter der Ampel nicht.
Aber das wäre doch mal eine gute Special-Folge.
Vielleicht wenn ich einfach anderthalb Stunden nur Körpergeräusche von mir.
Nee, vielleicht nicht.
Nee, vielleicht nicht.
Vielleicht lieber nicht.
Ich habe auf meiner Lesetour habe ich immer das Mikrofon getestet, indem ich entweder ein Kapitel aus Die Millionärsformel von Carsten Maschmeyer vorgelesen habe oder so gemacht habe.
Oh, das lieben die Tonmenschen doch.
Das lieben die.
Das lieben sie. Kannst du es einmal kurz für unseren Ton machen, bevor wir hier anfangen, dass Jonas einmal checken kann? Also Jonas sagt, Ton ist gut. Ich glaube, wir können anfangen.
Okay.
Okay, cool.
Hotz und Humsi mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
Hallo und herzlich willkommen zu Hotz und Humsi.
Mahlzeit.
Und es ist unser zweiter, also ein besonderer Feiertag, der zweite Feiertag, den wir zusammen verbringen. Oder nachträglich.
Was ist denn heute
okay,
für ein
Feiertag?
Okay, es
ist mega kompliziert. Also ich wollte sagen, nochmal nachträglich alles Gute zum 1. April. Weil du bist ja ein Comedy-Autor.
Nee, weißt du
doch,
was? Nee.
Das musst du akzeptieren.
Das ist nicht unser Tag.
Ein bisschen ist
nein, 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 nein. Das ist das Gegenteil von meinem Tag.
Also wir haben den 1. April teilweise zusammen verbracht und hast keinen Gag gemacht. Da war ich ein bisschen enttäuscht.
Nein, guck mal, der 1. April ist ja der Tag, das ist wie so, mit was kann man, wenn es einen Baggerfahrertag gäbe. Und dann, ich bin in der Situation der Baggerfahrer und an dem Baggerfahrertag werden dann alle zu Baggerfahrern und fahren Bagger. Und dann ist man so, dann steht man so daneben als professioneller Baggerfahrer und denkt sich, ihr Arschlöcher, ihr denkt jetzt einen Tag lang, dass ihr meinen Job könnt. Ich bin überhaupt kein Fan des 1. April, das habe ich dir letztes Jahr, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich es scheiße finde.
Ich kann es nicht akzeptieren.
Und ich finde, es gibt keinen guten April-Scherz. Am schlimmsten finde ich, wenn so lustige, ironische Todesmeldungen von Promis gepostet werden und man freut sich kurz, dass der wirklich gestorben ist endlich. Aber dann denkt man so, ah, scheiße, 1. April, schade, nicht tot.
Ich will dich
nicht
unterbrechen, aber du hast hier ein bisschen was auf dem Zahn und ich glaube, du würdest dich mega ärgern auf den Kameras, deswegen.
Aber
jetzt ist weg. Okay, perfekt.
Aber was war es denn?
Ich weiß nicht, es war so was Kleines Dunkles. Und ich hab gerade überlegt, wie ich das jetzt so cool anspreche, ohne dich direkt zu unterbrechen.
Ich habe beim Freund von mir, habe ich das auch mal so gesagt, dass er was auf dem Zahn hat.
Ja.
Und dann hat er gesagt, ja, ist Karies.
Oh.
Das war mir unangenehm.
Oh, das ist wirklich blöd. Ja, aber nochmal zurück zum 1. April. Ich hasse auch 1. April. Ich hasse das wirklich. Weil ich glaube, das ist sowas, was man als Kind cool findet, weil man denkt, es ist irgendwie heute ein besonderer Tag und man findet alles lustig.
Man darf hier so Bart Simpson sein.
Ja, genau. Aber es ist dann eigentlich nie so und kein Gag ist richtig witzig. Und es gab ja ein Video von Stefan Raab. Also zwei Videos, die veröffentlicht wurden und ich dachte direkt, das wäre irgendwie ein fetter 1. April-Joke.
Ja.
Und es hat mich sehr sauer gemacht. Also weil das so mit Anlauf, so ein Comeback starten und dann am 1. April, weil es so sein Tag ist, weil es ein lustiger Tag ist offiziell, finde ich richtig scheiße, macht mich richtig aggro.
Ja, es war irgendwie komplett lame. Ich finde es krass, weil das war ja ein teuer produziertes Instagram-Reel.
Sehr teuer.
Das war mit einem Drohnenflug, das war mit Elton, der ist auch nicht günstig.
Weiß ich nicht.
Ich glaube, ehrlich gesagt, dass der schon... Ich glaube nicht, dass das Freunde sind.
Okay. Krefernach.
Und ich, mein geschätzter Comedy-Autorenkollege Miguel hat im privaten WhatsApp-Chat einen sehr guten Gag gemacht, nämlich, dass sich Stefan Raab einfach so ein Fatsuit angezogen hat, um zu behaupten, um zu anzukündigen, dass er bald eine Frau verprügeln möchte. Das ist sehr lustig. Das war ein guter Gag, Miguel.
Liebe Grüße, Miguel.
Lieben Gruß.
Aber ja, das ist auch alles so, es ist so ein hängen gebliebener Humor, dass der Witz jetzt ist, dass er, wie du gesagt hattest, nicht in Form ist, in Anführungszeichen. Ja. So, das sind so richtige Gags aus der Steinzeit. Oh, ich bin jetzt dick.
Man merkt so richtig, das ist, weißt du, ich habe an Stefan Raab sehr respektiert, dass er gesagt hat, come on, das war's
ja,
jetzt.
Ja, voll.
Das fand ich so cool und das war auch so für mich eine persönliche Hoffnung, dass ich vielleicht es auch schaffe, in Würde zu altern in der Medienbranche, nämlich gar nichts, sondern dass ich einfach aufhöre. Aber auch diese Hoffnung wird enttäuscht und man merkt so richtig, also natürlich funktioniert das super gut. Natürlich rasten die Leute aus und natürlich finden die Leute mega geil, dass Stefan Raab zurück ist. Und ich weiß nicht, hast du eine Verbindung zu Stefan Raab?
Ich habe absolut gar keine Verbindung zu Stefan Raab. Als Kind lief das natürlich ab und zu mal, aber ich glaube, dass du eine bessere Verbindung hast zu diesen älteren TV-Legenden. Mhm. Ich irgendwie gar nicht. Und ich habe mir das auch nie draufgepackt und es hat mich auch nie richtig interessiert, to be honest. Also ich weiß, es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen TV-Kultur-banausig, aber Stefan Raab macht mit mir gar nichts. Ich habe natürlich absoluten Respekt vor seinen Sachen, aber ich habe letztens ein Interview von ihm geguckt mit Prinz Pi und eins mit Eminem. Keine Ahnung, warum die beiden hintereinander. Aber wenn man das im Nachgang jetzt sich nochmal anschaut, ist es teilweise auch wirklich sehr schrecklich.
Aber krass, dass er überhaupt Eminem in eine Show bekommen hat, die nicht Let It Das war.
Das stimmt.
Das muss man ihm lassen und man muss und er hat ist natürlich ein krasses Multitalent, schimpft man sowas wohl. Aber ich sag, also allein so 5 Tage die Woche TV Total machen, wenn du 5 Tage die Woche Content machst, und das sage ich als jemand, der 5-mal die Woche Content macht, da ist dann auch einfach viel Scheiße dabei.
Ja, und das ist auch irgendwie absolut okay und es ist jetzt auch irgendwie unfair, das im Nachgang zu bewerten, aber ich sehe es genauso wie du, dass ich habe auch eher Respekt vor den Leuten, die irgendwann sagen, sie hören auf.
Ja.
Auch wenn ich mir jetzt schon vorstellen kann, obwohl ich noch sehr jung bin, dass es sehr schwer ist und dass man, glaube ich, nie richtig. Also ich kann es ihm jetzt schon vorstellen, dass es schwer ist, irgendwann zu sagen, jetzt ist gut.
Und weißt du,
ich glaube, das ist sehr hart, weil du musst dann schon bereit sein, das an andere zu übergeben. Und ich glaube, dass die meisten Leute, die auf Bühnen stehen, im deutschen Fernsehen oder auf irgendwelchen anderen Bühnen, nicht das Ego dazu haben.
Ich finde, wer es gut macht, ist zum Beispiel jemand wie Bastian Pastewka.
Ja.
Der macht so süße kleine Sachen und der macht auch so weirde Dinge wie so sein Hörspiel-Podcast und so weiter. Und das finde ich saulieb und das finde ich mega geil. Harpe Kerkeling macht das natürlich auch ganz gut. Ich finde auch jemand wie Anke Engelke macht das gut. Aber auch dieses Comeback für einen Kampf mit Regina Halmich. Weißt du,
ich wusste nicht mal, dass die gekämpft haben. So wenig.
Ich wusste, dass sie
was
das
ist,
haben.
Kannst du das einmal bitte erklären?
Naja, die haben sich halt auf die Fresse gegeben.
Und das war einfach irgendwann mal, wie ist das dann überhaupt entstanden?
Ich gehe davon aus, dass die halt so dieses Promi-Boxen gemacht haben.
Okay.
Und Stefan Raab hat gesagt, dass er die mehrmalige Boxweltmeisterin Regina Halmich, dass er die besiegen könnte, was halt auch wirklich eine gewisse männliche Hybris ist. Es gibt ja immer mal wieder diese Umfragen, dass so sich irgendwie so 30% der Männer zutrauen, irgendwie einen Wolf und einen Bär zu besiegen im 1 gegen 1 oder so Serena Williams im Tennis. Einfach so random Männer sagen so, ajo, das ist ja eine Frau und dann kann die im Tennis ja nicht so gut sein. Das mache ich dann auch.
Also was ist das auch für ein Comeback? Warum jetzt dafür? Es ist irgendwie auch einfach so egal.
Vielleicht ist das ja alles genial und wir sind nur kleine Tautropfen im Spinnennetz von Stefan Raab. Ja. Aber das ist so lame.
Aber was für ein lames Comeback, zurückzukommen, um eine Frau verprügeln zu wollen. Also,
okay, wenigstens macht das als Medienevent und mit Einverständnis, das machen nicht alle Comedy-Männer. So.
Ja, vielleicht gibt er danach noch ein großes Stern-Interview.
Ja, wer weiß. Interessanter Mann. Aber ich bin irgendwie so. Ich dachte schon so, weißt du, bei diesem Comeback von TV Total und das ist erfolgreich und das schauen Leute an.
Es ist auch erfolgreich,
aber
ne?
Ich denke mir immer so, Alter, ist es denn wirklich nicht möglich, eine andere Late-Night-Show auf dem Sendeplatz zu machen, die auch einfach eine Late-Night-Show ist, aber halt nicht TV Total heißt. Es ist immer so, ich kann mir nicht vorstellen, es muss so unangenehm sein für Sebastian Puffpaff, in diesem Stefan Raab-Mausoleum zu sitzen und die gleichen Gags zu machen wie er.
Ja, aber das ist das hat ja dann nichts mehr mit ihm selbst zu tun, sondern damit, wie diese Sender funktionieren. Also du hast halt diesen Sendeplatz und das ist halt ein Showformat, was schon ganz lange funktioniert und dann werden halt einfach nur noch die Hosts ausgetauscht. Und das ist ja, also es wäre ja schön, wenn mal frischer Wind reinkommt, aber die trauen sich das einfach nicht. Und da gibt es auch keinen Unterschied zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen. Nee. Die trauen sich, die haben, ich weiß nicht, warum in der Fernsehbranche, es gibt einfach ganz viel Angst bei den Leuten, die entscheiden. Sie haben einfach Angst, dass alles auf einmal zusammenstürzt. Ja. Zu Recht wahrscheinlich.
Ja, also das bröckelt ja schon. Also ich kann es schon
bröckelt
nachvollziehen.
Ganz schön. Aber Gegenbeispiel, hast du eigentlich diese, wir haben da noch gar nicht, glaube ich, drüber geredet, nur kurz diese Show von Teddy gesehen auf Amazon Prime oder so?
Ja. Ich habe das gesehen.
Das ist ja auch so wie so eine dekonstruierte Late-Night-Show, ja. Irgendwie mit Gesang und so ein bisschen so, was ich auch cool fand, so, wie nennt man das denn so, dass er so einfach so, also live performt, aber Impro. Impro performt. Ja. Das fand ich nämlich irgendwie mal angenehm, so zur Abwechslung, mal als, so eine andere Form.
Als Comedy-Autor bin ich natürlich gegen Improvisation.
Ja, okay.
Weil dann verfehlt mir mein Job.
Aber es gab ja auch Stand-Up-Teile.
Ja, ey, ich fand die Teddy-Show saugeil. Es ist wahnsinnig, es ist cool, dass man, obwohl Amazon Prime, ich habe den Eindruck gehabt, dass es so ein paar komische Vorgaben gab von Amazon.
Warst du?
Es hat sich manchmal so angefühlt, als müsste sich Teddy in so ein Konstrukt zwängen.
Ach so, als, ja. Als und haben sie irgendwie gesagt, wir wollen schon, dass eine Late-Night-Show ist. Du kannst da drin machen, was du willst, aber es soll schon so ein bisschen so auch Late-Night-Show sein.
Es hat sich so ein bisschen, ich weiß natürlich nicht, ob das so ist oder ob das vielleicht auch ein Gag ist, den ich nicht verstehe. Es kann auch sein. Ja. Aber es hat sich manchmal so angefühlt, als wäre die Struktur, die das produziert hat, starrer als die Kunst, die gemacht werden sollte. Aber ich finde es mega, ich hatte eine gute Zeit damit. Das war richtig schön.
Ich habe mir beim Gucken irgendwie so gedacht, Teddy wäre so jemand, von dem ich gerne so eine Show regelmäßig gucken wollen würde. Also ich finde, es hat mega Spaß gemacht zu gucken. Es hat mir richtig gute Laune gemacht. Es gab auch zwischendrin Momente, wo ich so war, also wahrscheinlich ist es genau das Gefühl, was du auch hattest. Sowas passiert und es gehört auch dazu. Aber es ist eine Late-Night-Show in Deutschland, die ich seit langem mal geguckt habe, wenn man das überhaupt so nennen kann. Irgendwie passt das auch nicht richtig.
Also
ein bisschen eine Show, die mir mal wieder so richtig Spaß gemacht hat und die eben nicht so war wie alle anderen. Aber ja.
Mir ist es vor kurzem.
Teddy ist halt klug. Der macht halt nicht den Fehler wie andere, die 10.000. genau gleiche Late-Night-Show einfach wieder zu wiederholen. Und er ist halt auch groß genug, dass er sich das leisten kann, dass er dann jetzt irgendwie 6 Folgen auf Amazon Prime macht und dann verschwindet er wieder ein Jahr.
Letztlich haben wir ja Stefan Raab Teddy zu verdanken. Das waren ja so seine ersten großen Auftritte waren bei Raab.
Ja?
Ja. Also, na klar.
Okay, keine Ahnung.
Wir haben vielleicht Stefan Raab tatsächlich hat viel. Ich glaube, es gibt mehr Sendungen im deutschen Fernsehen gerade, die irgendwie mit Stefan Raab was zu tun haben, als welche, die es nicht haben.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Und das ist ja eigentlich auch was Tolles, was man machen kann, wenn man irgendwie in der Showbranche viel Einfluss und Macht hat, dass man halt anderen Leuten eine Bühne bereitet.
Ja, das können auch nicht alle.
Nee,
es ist vor kurzem wie Schuppen von den Augen gefallen.
Sag.
Also, deutsch-amerikanische Medien. Wir haben ja alles kopiert, Mann.
Mhm.
Also das John Oliver und ZDF-Magazin, dass da eine gewisse optische und thematische Überschneidung gibt, brauchen wir nicht drüber reden. Mhm. Aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass die Daily Show einfach die Heute-Show ist. Also die heißt sogar gleich.
Und das ist mir auch noch nie aufgefallen.
Ja, und es ist optisch auch genau dasselbe. Es ist genauso aufbereitet. Es sieht alles, gerade, dass sie so nicht den gleichen Hintergrund genommen haben.
Aber ja, und SNL haben wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Ich weiß nicht, im Podcast
Schillerstraße. Und es gab mal Samstagnacht live im deutschen Fernsehen.
Ja, aber das ist ja, da kann ich mich ja nicht mehr dran erinnern.
Ja, aber wir haben es auf jeden Fall gab's mal. Es gibt den Mirror. Gibt's als Spiegel, den Daily Mirror gibt's als Tagesspiegel, es gibt die Times als Zeit, wir haben alles kopiert.
Scheiße,
wir haben alles
das ist einfach
kopiert.
So unkreativ.
Ja.
Ja, lass doch mal was ganz Neues machen.
Ja, was ganz Neues, was denn?
Heutzutage, es gab ja alles schon.
Es gab ja alles schon.
Ich glaube, das ist der Fehler, dass alle immer was Neues machen wollen. Ich glaube, man muss nicht immer was Neues machen.
Ja, weißt du was, du kannst direkt in so ein ZDF-Fernsehrad rein und dann irgendwie...
Soll ich denen das mal erzählen?
Ja, mach mal einen Tatort über die Woken oder so, das kannst du mal machen.
Ja, ich glaube... Ich glaube, es wäre nicht der Erste.
Wir brauchen noch 7 Jahre Dieter Nuhr. Jetzt.
Nein.
Doch, nein. Doch. Guck mal, Dieter Nuhr, der weiß, guck mal, der alt hat auch in Würde. Das hat einfach, der hat sein Ding durchgezogen. Finde ich gut.
Ich weiß es nicht. Ich weiß
doch,
es
super.
Nicht.
Und was ich auch gut fände, ist, wenn es noch mehr so halb journalistische, halb Comedy-Formate gäbe. Ich glaube, da gibt es noch nicht genug davon. Da reicht nur ein gutes reicht nicht. Man braucht noch 7 mittelmäßige hinterher. Fände ich richtig wichtig.
Ja, ich unterschreibe das einfach.
Super. Ja, und ich würde gern für alle schreiben. Bitte schreibt mir eine DM. gerne mit eurem...
Kann ich dir auch eine DM schreiben?
Nein. Gerne
Warum
mit eurem...
Denn nicht?
Ich krieg so viele DMs von den ganzen Firmen, die jetzt wollen, dass ich so ein schlechtes Kachelformat-Video schreibe. Sorry, ich kann da nicht durchschauen. Ich habe einen Lieblings-YouTuber, einen meiner Lieblings-YouTuber, und der heißt Eddie Burbank.
Mhm.
Der hat einen riesigen Schnurrbart. Und ich kenne den vor allem darüber, dass der mal so eine Reise gemacht hat zu allen Filialen von Margaritaville in den USA.
Margaritaville?
Oh.
Sorry.
Herzlich willkommen in meinem Kosmos.
Was ist es?
Margaritaville ist das geilste, die geilste Restaurantkette, die man sich vorstellen kann. Es gibt einen, einen Pop-Rock-Musiker, der hat einen Song geschrieben, der heißt Margaritaville.
Mhm.
Und aufbauend auf diesem Song hat er eben diese Kette geschaffen, Margaritaville. Und das ist halt so eine Laid-Back, wir sind hier cool. Ich muss mal kurz nachschauen, wie der heißt. Der hat auch fantastische Songs geschrieben wie Cheeseburger in Paradise und du wirst nicht glauben, worum es da geht.
Okay.
Und dieser Musiker, der hat eben Jimmy Buffett. Mhm. Ich vergesse den leider immer den Namen. Jimmy Buffett. Und der hat in Margaritaville geht es darum, dass man am Strand sitzt und Margarita trinkt. Und diesen Lifestyle hat er dann auf diese Restaurantkette übertragen.
Das ist also. Ist es alles auch so, dass dann da so Sand ist und so?
Ja, also Sand liegt leider nicht, aber es
das
ist.
Das finde ich schade.
Aber es gibt so Palmen und es läuft immer ein Jimmy Buffett-Song.
Tropical Island.
Ja, genau. Es ist wirklich, wie Tropical Island, aber du kannst da halt einen Cheeseburger essen und noch irgendwie wie so richtiges Kettenessen, das man halt auch so, keine Ahnung, bei Vapiano oder Hans im Glück bekommt, das überall gleich schmeckt und da gibt es irgendwie 20 Filialen davon in den USA und der ist zu jeder gefahren. Fand ich ein geiles Video, kann man
okay,
sich sehr
ja,
gut anschauen.
Klingt gut.
Mit welcher Kette, womit würdest du das in Deutschland machen?
Ja, es muss ja auch so was Außergewöhnliches sein. Ich war letztes Jahr bei einer Weihnachtsfeier in einer Bar in Berlin, die berühmt dafür ist, dass auch Sand auf dem Boden liegt. Deswegen habe ich gerade direkt an die gedacht, aber ich glaube, es ist keine Kette.
Ja, es ist keine Kette. Ich hätte gerne so eine Kette. Also ich habe mir nämlich schon richtig viel Gedanken darüber gemacht.
Okay, ja.
Also Hans im Glück funktioniert nicht, nee, weil es gibt auch zu viel.
Die sind ja auch alle, ach so, ja stimmt, die sind ja immer gleich. Es müsste ja etwas sein, was immer genau das gleiche
ist. Es ist immer, also so gerne so das gleiche Konzept immer, aber auch unterschiedlich umgesetzt. Das fände ich interessant.
Ja.
Akzente
gesetzt?
Ich war in Margaritaville in New York.
Du warst da?
Ja, ich fand's mega geil. Und da ist halt so eine riesige Freiheitsstatue in der Mitte des Restaurants und die hat so ein Margarita in der Hand. Und,
oh nein,
so
ein, das ist so trashy.
Es ist mega geil. Es
oh
ist
nein.
mega geil. Und da läuft
Hast du ein Foto vor der gemacht?
Nee, aber es gibt tatsächlich eine Fotografin, die da rumläuft
natürlich,
und so alle fragt, ob sie ein Foto haben wollen.
Natürlich gibt es die.
Ja.
Oh nein.
Das fand ich mega geil. Es war richtig eine gute Zeit da.
Oh nein, okay.
Ja, ich habe mir überlegt, ob man vielleicht jede Route 66 Bar in, es ist keine Kette, aber eine Route 66 Sixpart, die in so einem Trucker-USA-Stil gehalten ist. So, die würde ich gerne alle besuchen.
Mhm.
Falls mir das jemand finanzieren möchte, gerne
ja,
Bescheid sagen.
Viel Spaß, mit den ganzen Leuten abzuhängen und zu quasseln.
Oh, das wird mega geil. Das sind nur unproblematische Leute.
Ja.
Werbung.
Es ist wieder Zeit für unseren Lieblingswaschbär.
Es ist wieder Zeit für den einzigen Waschbären, den ich persönlich kenne.
Simon. Unser guter Freund Simon. Ich freue mich immer, wenn ich Poster von dem sehe in der Stadt.
Ich freue mich.
Dann denke ich mir, das ist doch unser Simon.
Weil er auch einer der Waschbären ist, wo man wirklich sagen kann, der wäscht sich tatsächlich. Waschbären haben ja ihren Namen meistens daher, dass sie andere Dinge waschen. Er wäscht sich tatsächlich, weil er ein gut erzogener Waschbär ist, würde ich sagen.
Ja, es ist ein fleißiger, gut erzogener Waschbär und auch noch einer, der hilft auch anderen. Der denkt nicht nur an sich, sich selbst zu säubern.
Ist ja ein Problem vieler Waschbären, dass sie Egoisten sind. Bei Simon nicht.
Bei Simon nicht, weil der macht uns allen das Leben ein bisschen leichter. Weil das leichteste Leben, was man haben kann, ist mit einem guten Mobilfunkvertrag.
So ist es. Und Simon bzw. Sim on Mobile bieten den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei Sim on Mobile abschließt, bekommt nämlich zunächst einmal 100, und ich lüge nicht, 100 Gigabyte Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Wo kriegt man heutzutage noch Dinge geschenkt? Nirgends. Im Leben kriegst du nichts geschenkt, außer 100 Gigabyte Datenvolumen von Sim on Mobile für die ersten 12 Monate.
Ansonsten gibt es bei Sim on Mobile normalerweise 12, 17 oder 27 Gigabyte Datenvolumen ab 8,99 € im Monat. Aber das Tolle ist, man kann auch monatlich wechseln. Also wenn man jetzt merkt, man braucht mehr oder man braucht weniger Datenvolumen, dann passt man das einfach an.
Und wer jetzt denkt, wow, das ist schon ganz schön viel tolle Sachen für einen einzigen Mobilfunkvertrag. Gibt es da noch weitere Vorteile? Dem kann ich sagen, ja, es gibt noch mehr Vorteile. Man kann monatlich kündigen. Top-D-Netz-Qualität inklusive kostenlosen 5G. Nicht 1, nicht 2, nicht 3, nicht 4G. 5G. Allnet Flat und Wi-Fi-Calling sind natürlich sowieso dabei.
Und jetzt das Beste.
Für alle, die das immer noch nicht überzeugt hat, gibt es bis zum 13.05. mit dem Code HOHO2 Großbuchstaben, also großes H, großes O, großes H, großes O, 2, für 12 Monate monatlich 2 GB on top. Den Code könnt ihr ganz einfach auf der Website oder in der App einlösen. Alle Infos gibt es wie immer natürlich in den Shownotes und auf simon.link/hotshumsi.
Werbung Ende.
Jedenfalls hat dieser, mein Lieblings-YouTuber, ein Video gemacht, wie er die Apple Vision Pro testet.
Okay.
Und kannst du dich daran erinnern, wie wir mal darüber geredet haben, wie dieses Ding jetzt kommt und so weiter, und ich war so ein bisschen skeptisch und du warst so...
Ja, und wir haben vor allem auch darüber geredet, dass wir uns nicht so richtig vorstellen konnten, wann man die auch benutzt.
Ja, genau.
Also weil, aber wir wissen ja vielleicht auch nicht, was für Möglichkeiten es gibt, aber mir war noch nicht ganz klar, wann ich jetzt zu der greifen sollte.
Ja, ihm war das auch nicht klar und das war verheerend. Also es ist halt einfach so, du schnallst dir halt wirklich wortwörtlich einen Bildschirm vor die Augen,
jo,
und that's it. Und es gibt so ein Feature, da scannst du dein Gesicht ein und wenn du dann einen FaceTime-Call machst, dann wird so die Bewegung in deines Gesichts...
Dann gibt es so eine KI-Version von dir, ne?
So ein Avatar von
dir. Genau. Ja.
Sieht ultra scheiße aus, ist wirklich fürchterlich.
Und gruselig auch ein
ultra
bisschen,
gruselig.
Ja. Weil man muss ja die andere, das denke ich, ich bin da viel zu empathisch für, wenn ich jetzt dich anrufen würde, dann würde ich denken, ich will dir doch nicht antun, dass du mit dem Grusel-Cyber telefonierst. Du würdest dann lieber mit dem Original-Grusel, also mit mir einfach.
Dann fände ich fast so eine Memoji-Version
besser. Das wäre süß.
Das finde ich auch gruselig. Da finde ich nur dieses Wildschwein, dem der Kopf explodiert. Das finde ich lustig.
Das kenne ich nicht.
Das ist hilarious.
Ja. Also wie lange hat das getestet?
Er hat es gekauft, glaube ich, so Anfang des Jahres, als es rauskam. Und dann hat er das so ein paar Wochen so schon langfristig getestet. Und er hat halt vergessen, dass es hat, obwohl das Ding $4,000 kostet.
Weil es so gut ist und erst die ganze Zeit benutzt,
genau,
und man nicht merkt, dass es auf der Nase ist.
Genau,
oder?
genau so. Nee, es ist halt einfach, es hat halt nicht so viele Anwendungsmöglichkeiten. Es ist halt wirklich, als ob du dir dein Handy vors Gesicht schnallst. Und manche Sachen haben mir extrem Angst gemacht. Zum Beispiel kann man halt so unendlich viele Tabs aufmachen und dann sitzt man so in seiner YouTube-History.
Oh
und
Gott,
so, und
das klingt wie so ein Albtraum
es ist
einfach.
Ein Albtraum.
Wie so ein Fiebertraum.
Und du musst so überall die YouTube-Werbungen wegklicken. Es ist wirklich ganz, ganz schrecklich. Und er hat auch geredet über eine Werbung, die er bekommen hat. Nämlich für eine Firma, die AI-Girlfriends anbietet. Und die Idee dessen ist so, das wird so offensiv beworben mit so, hey, echte Menschen schreiben dir manchmal nicht zurück oder verstehen dich nicht, hören dir nicht zu, haben eigene Gefühle und so weiter. Und vielleicht fühlst du dich einsam in deinem Leben. Und jetzt gibt es diesen AI-Chatbot. Ich bin deine AI-Girlfriend und ich mache alles, was du willst.
Oh,
und
das
ich
ist so toxisch. Also endlich
immer.
Musst du dich nicht mehr mit einer echten Frau auseinandersetzen, die einen eigenen Willen und eine Persönlichkeit hat, sondern hier hast du jetzt einfach eine KI, die macht, was du willst.
Genau.
Und du musst dich überhaupt nicht mehr anpassen.
Genau.
Sondern du kriegst, oh Gott, es ist so toxisch und so schlimm.
Und sie ist 24/7 für dich verfügbar.
Man kann die zusammenbauen auch, wie man will, wie
ich,
die aussieht.
Ich gehe stark davon aus, dass es
oh,
das gibt.
So schlimm.
Aber ich habe diese Werbungen auch öfter schon auf Twitter bekommen.
Ja.
Und Twitter hat ja nur noch tolle Werbungen.
Ja.
Nur noch fantastische Werbungen. Und ich glaube, ich bin wirklich kein Kulturpessimist und kein kompletter Technologiepessimist. Aber ich glaube, das, was so die letzten 20 Jahre Internet noch an unseren Gehirnen intakt gehalten haben, das würde durch so eine AI-Freundin, eine AI-Partnerin, und man muss das an der Stelle nicht gendern, weil ich bin mir 100% sicher, dass sich das fast ausschließlich an Männer richtet, an heterosexuelle Männer. Ich glaube, das ist der größte Schaden, den man dem Gehirn zufügen kann.
Ja, vor allem, also so eine Beziehung zu führen mit einer Person, da gehört ja auch viel mehr dazu, als nur eine Person zu erfinden, die man irgendwie einerseits attraktiv findet, aber die man auch einfach mag und mit der man irgendwie gerne abhängt, sondern das ist ja, es klingt ja so blöd, aber es ist ja auch Arbeit. Man muss sich irgendwie miteinander austauschen. Man muss vielleicht das erste Mal in seinem Leben irgendwie lernen, auch mal so zurückzustecken und Streits auszutragen und zu kommunizieren.
Eine Gegenfrage zu stellen,
so zu tun, als wäre man interessiert, was die andere Person gerade erzählt, sich was zu merken, aufmerksam zu sein. Und das ist ja, das musst du ja alles nicht mit so einer KI.
Ja.
Also das heißt ja, also wer weiß.
Die hat
ich
ja
weiß,
keine Persönlichkeit.
Bei Her ist es ja anders im Film. Die haben, obwohl, stimmt, geil. Ehrlich gesagt, bei Her dreht sich auch nur um ihn.
Ich dachte, hatte den Gedanken auch am Anfang, weil es so, ja, bei Her war es wenigstens romantisch.
Ja,
aber es ist
aber
genau
es geht
das.
Nur um ihn. Er hat einfach nur eine Frau, bei der er die ganze Zeit seine Probleme abladen muss, aber muss dafür keine, also ist keine Verpflichtung ihr gegenüber, keine Verantwortung.
Ja.
Es ist einfach der heteronormative Jackpot.
Ja, es ist wirklich genau das. Ich glaube, darum geht es auch im Film ein bisschen. Vor allem.
Aber ich glaube, dann habe ich ihn jetzt erst verstanden. Naja, wenigstens irgendwas.
Aber das ist ja wirklich
der Regisseur, der das gemacht hat,
ja,
ist übrigens der Ex-Mann von Sofia Coppola. Und er hat in dem Film ihre gemeinsame Beziehung und Trennung, soweit ich weiß, verarbeitet. Und sie hat damals, welchen Film hat sie damals gemacht? War es schon Marie Antoinette? Der Film. Sie hat auf jeden Fall damals einen anderen großen Film von ihr gemacht und da hat sie auch die Trennung verarbeitet. Nur kleiner Funfact.
Mann, ey, warum müssen so ein Millionenpublikum, warum muss das mit reingezogen werden in die Trennung?
Das finde ich aber auch krass, aber irgendwie ist es doch auch ein bisschen süß. Lost, ich glaube, sie hat Lost in Translation vorher gemacht.
Ja.
Und ich glaube, da geht es auch um deren Trennung und dann andersrum in dem Film. Nein, irgendwie finde ich das ein bisschen cool, weil so, Regisseure und Filmemacher kriegen dadurch nochmal ein bisschen mehr Edge, weil die werden dann wie Artists, weißt du, die verarbeiten dann das
irgendwie. Die müssen leiden, ne?
Ja, ich finde schon. Aber wenn Sofia Coppola leidet, ist es ja auch so Pinterest-Leiden, ist doch perfekt.
Das ist so ein Lana Del Rey-Leiden.
Ja,
ne?
Ist doch perfekt. Ein ästhetisches Leiden.
Naja. Das Gegenteil von einem ästhetischen Leiden ist, glaube ich, so diese Bestätigung, die man sich von so einem AI-Companion erhofft.
Ja.
Und mein Gedanke war am Anfang eben, ja, so Joaquin Phoenix, der coole Mann mit dem Schnurrbart, der sich dann in den Computer verliebt, das ist ja was fast schon das Ideal von Liebe, weil es ist keine Horniness, sondern es ist so, man verliebt sich
in die Seele.
Ja, aber eigentlich verliebt er sich letztlich daran, dass es jemanden gibt, der immer zuhört, keine Widerworte gibt und immer Ja sagt.
Ja.
Und genauso ist das bloß kombiniert mit, hey, hier ist noch eine extrem junge, animierte Frau, die in so einem Manga-Stil und wenn sie mit dir redet, bewegt sich nur der Mund und ansonsten alle Körperformungen sind ansonsten genauso, wie man sich so jetzt erwartet. Das Bild, das ihr im Kopf habt gerade, ist genau richtig.
Ja.
Und es ist auch so offensiv mädchenhaft gestaltet, was ein ekliges Adjektiv ist, aber hier stimmt's leider. Mhm. Und ja, es ist absolut furchtbar und ich glaube, dass das wirklich eine grauenvolle Erfindung ist, weil ich weiß nicht, was passiert mit so Jungs, die sich mit 13, 14 auf sowas stoßen und dann denken, so funktionieren Beziehungen.
Und das passiert ja auch schon mit ganz normalen klassischen Pornos, dass einfach Jungs das mittlerweile und natürlich auch Mädchen und alle anderen sich das heutzutage einfach reinziehen können und man sie gar nicht mehr davor schützen können, dass sie nur diese Art von irgendwie Sexualität, dass sie nur damit so konfrontiert werden. Und wenn das jetzt so losgeht mit KI, das kann ja nur noch schlimmer werden und es ist ja schon schlimm genug.
100% und ich glaube, es ist gut, dass man über Pornos und Sex redet und das nicht mehr so nicht mehr als Werk des Teufels darstellt, klar, aber ich glaube, in all der berechtigten und guten Sex-Positivity muss es auch einen Ort geben, dafür zu sagen, dass klassische Internetpornografie und so, wie sie stattfindet und wahrscheinlich für immer stattfinden wird, das Gehirn fucking frittiert und es nicht normal ist, dass man sich mit 14 dass man sich mit 14 einfach in diesem Pool an Content ertränken und verlieren kann. Und ich glaube, ganz, ganz viele Jungsgehirne sind davon frittiert. Und ich weiß von mir, dass ich mich davon erholen musste und dass ich glaube, Pornos schauen ist keine gute Sache für dich.
Nein, aber die Person, die sagt, dass es irgendwas mit Sexpositivität zu tun hat, dass 90% der Pornos, die einfach zugänglich im Internet sind, dass die dafür irgendwie wichtig sind oder das irgendwie als ein Self-Empowerment-Argument nutzt. Also sorry, das ist ja eh absoluter Quatsch.
Ich glaube, man muss halt unterscheiden zwischen so, natürlich müssen die Personen, die freiwillig, unfreiwillig, was auch immer, in dieser Branche tätig sind, die muss man schützen und wir dürfen nicht herabgewürdigt werden und so weiter. Aber man kann trotzdem, muss, glaube ich, wirklich sagen, 14-jährige Jungsgehirne frittiert über Generationen dadurch, dass es möglich ist, so einfach
anzukommen. Ja, vor allem von diesem Mainstream-Massenangebot, was es halt einfach gibt. Also darüber reden wir ja gerade. Wir reden ja jetzt gerade nicht über feministische Indie-Filmchen oder irgendwie sowas, sondern über das, was man halt findet, wenn man als 12-Jähriger sich im Internet einloggt und gewisse Sachen sucht. Und natürlich macht das die Köpfe komplett kaputt. Und das ist genau, wie du gesagt hast, dass du meintest, du musst dich davon erholen. Ich glaube, dass das dem Großteil der Leute so geht, also Frauen so wie Männer und alle anderen, dass man das einfach, es wird ja in unser Kopf reingepflanzt. Das sind ja soziale Erwartungen, die wir alle in uns tragen, wo wir alle eine gewisse Rolle in gewissem Alter, wo es losgeht, versuchen einzunehmen, die halt von uns erwartet wird. Und wenn das jetzt losgeht mit KI, das kann, oh Gott, das bereitet mir körperliche Schmerzen. Das gibt's ja auch schon. Ja. Aber das kann ja einfach nur alles noch viel, viel schlimmer werden. Also das ist ja wirklich der absolute Oberhorror.
Und das trifft...
Und ich sorry, noch als letzten Gedanken. Ich glaube auch, dass so eine Blase von so Andrew Tate-Anhängern sich mit sowas auch voll radikalisieren kann.
Noch weiter, ja.
Noch weiter. Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass es noch weiter gehen kann. Aber weil du dir da ja wirklich dieses Bild einer Frau zusammenbauen kannst, wie sie denken, wie es richtig zu sein hat und sich das und das dann auch immer verfügbar ist. Und das einfach ja auch so lernen, dass es dann so geht. Ja. Also sich das einfach quasi in dieser virtuellen Realität so formen und darauf einfach dann auch dran gewöhnen.
Ich weiß nicht, wie tief du in der Manosphere bist, dieser Andrew Tate-Bubble.
Stimmt nicht so tief wie du.
Ja, es gibt so diese Männerrechtler-Argumente, die so sagen, hey, ja, Männer fühlen sich so und so oft einsam, das ist höher als bei Frauen und Männer bringen sich öfter um als Frauen und die dann diese Fakten, die auch Stimmen, die dann so schleifen zu einem Argument, dass Feminismus Männern schaden würde. Und
deswegen bringen sich Männer um.
Ja, genau. Also so Frauen sind zu mächtig geworden. Frauen unterdrücken Männer und deshalb bleibt Männern nichts anderes übrig, als sich umzubringen. Und das ist die Schuld der Frauen.
Kann man bewusst etwas so falsch verstehen wollen. Ja. Man macht es sich selber ja nur noch schwerer.
Ja, diese ganze Idee, dass das so so ein Gegenspiel ist. Das heißt, wenn es einem Geschlechtsanteil schlechter geht als dem anderen, muss der andere schuld sein. Mhm. Das ist ja erstmal ein schrecklicher Trugschluss. Und zweitens, Männer sind schuld daran, dass sich andere Männer umbringen. Und so dieser Begriff von der Einsamkeitspandemie, dass sich immer mehr junge Männer einsam fühlen, das kommt ja auch nicht, weil Frauen jetzt mehr Rechte haben, sondern
und das war ja auch schon vorher so.
Ja, es war davor so und ich glaube aber auch, dass der Umgang, den wir mit dem Internet haben, mit digitalen Medien und diese Entfremdung, die wir auch dadurch, aber auch zum Beispiel durch Sachen wie Jobs organisiert sind, wie Geld verdient wird, wie wir wohnen, ich glaube, das hat einen sehr, sehr großen Anteil und der ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist eine Frucht des wunderbaren Patriarchats, in dem wir leben.
Ja, es ist ein soziales Konstrukt, was ja so bewusst aufrechterhalten wird, auch von Männern, die behaupten, dass der Feminismus daran schuld ist, weil dann gehen sie ja eben überhaupt nicht an den Kern. Ich habe eine ganz tolle Einstiegslektüre zu dem Thema. Mhm. Und zwar Boys Don't Cry. Ich weiß leider gerade den Autoren nicht, aber wenn man das Buch sucht, dann...
Den Song?
Den Song und dann vielleicht das Buch.
Okay.
Es ist ein Buch. Ich, wie gesagt, weiß den Autoren gerade nicht, aber das fand ich damals, als ich das gelesen habe, voll spannend, um einmal mich mit diesem Konstrukt so Männlichkeit zu beschäftigen und wie das funktioniert. Und es geht eben auch darum, dass der Autor, der kommt aus Großbritannien und sein Vater hat sich umgebracht. Sein Vater, entschuldige bitte, ist schon ein bisschen her, als ich es gelesen habe, ist gestorben. Und das war mal wieder der klassische Fall, dass er so lange nicht zum Arzt gegangen ist.
Ja.
Und er nimmt quasi diese Geschichte, um auf die Reise nach der Männlichkeit zu gehen. Und es geht eben auch darum, dass die Selbstmordrate bei Männern dreimal höher ist als bei Frauen. Was aber einfach daran liegt, dass Männern immer gesagt wird, Boys don't cry, reiß dich zusammen, sprich nicht über deine Gefühle. Genau wie dieses ganze Thema mit Entfremdung. Er schreibt zum Beispiel auch über so Männerfreundschaften im Alter, wenn Männer schon in der Partnerschaft sind und lange schon in einer Beziehung, dass so Freundschaften überhaupt nicht mehr gepflegt werden ab einem gewissen Zeitpunkt, weil man sich komplett zurücklehnt in diese Beziehung. Und wenn dann aber sowas kommt, wie eine Midlife-Crisis oder eine Beziehung doch zu Bruch geht, Männer halt häufig alleine dastehen, weil sie es eben leider nicht wie Frauen gesellschaftlich so lernen und mitgegeben bekommen, dass es okay ist, sozusagen jetzt mal zugespitzt, eine beste Freundin zu haben, der man immer alles erzählt, sondern man braucht FIFA, um dann irgendwie, um jetzt mal so ein blödes Beispiel zu nehmen, FIFA, um über FIFA reden zu können, oder man muss ein Fußballspiel gucken, um über Fußball zu reden, aber so, man lernt das eben nicht so, wie Frauen es lernen, sich zu treffen und einfach so so ein bisschen zu quasseln und zu fragen, wie es einem geht.
Ja. So. 100%. Also ich sehe das und ich sehe das vor allem in meinen guck mal auf den Bildschirm.
Der Autor ist Jack Irwin, lese ich hier gerade.
Ich sehe das auch in meinen Freundschaften, die ich so pflege. Und ich glaube, dass es in meinem Freund, dass mein Freundeskreis ist ein bisschen jünger, ist ein bisschen so Großstadt sozialisiert, die haben alle kein, die sind jetzt keine, die sind jetzt nicht meine Nachbarn auf dem Dorf. Und ich glaube, viele wähnen sich auch so ein bisschen aufgeklärt und ich wähne mich ja auch ein bisschen aufgeklärt, aber viele meiner Freundschaften, ohne dass ich jetzt per se schlimm wäre, solche Freundschaften zu führen. Mhm. Aber viele meiner Freundschaften ist schon sehr so, wir schauen jetzt, welches Fußballspiel kommt gerade? Müssen wir uns jetzt unterhalten? Mhm. Fuck, was arbeitest du eigentlich? Ich kenne dich, wir kennen seit 10 Jahren und ich weiß nicht, was du magst.
Ja.
Also so oberflächliche Freundschaften, die zum Beispiel sich um das Thema Fußball bilden, die sind ja auch ein guter Startpunkt. Aber manchmal ist es schon eine gute Idee, mal Leute zu fragen, wie es ihnen geht.
Ja.
Und ich mache das ganz oft nicht, dass ich frage, wie es geht. Nicht, weil mich das nicht interessiert, sondern weil ich das so, ich habe Angst, dass es so diese Frage ein Schritt zu viel ist. Und ich weiß nicht, warum das so ist.
Ja, aber das ist voll interessant, dass du das sagst, weil ich habe ja auch ein paar Männerfreundschaften und manchmal, wenn ich dann beobachte, wie die Männer miteinander funktionieren und agieren, finde ich das ganz spannend. Und dann frage ich so, und hast du gefragt, wie es ihm geht? Wie war es denn, als ihr euch getroffen habt oder so? Da haben wir eigentlich gar nicht drüber geredet. Und sonst irgendwas Spannendes erzählt? Nee, eigentlich haben wir gar nicht so über so Sachen geredet, wie es uns geht und was wir gerade so machen. Und ich merke das auch bei mir und meinen männlichen Freunden, dass es so manchmal so einen Punkt gibt, wo es dann irgendwie schwer ist, über diese Themen zu reden, wo es mit meinen weiblichen Freunden deutlich einfacher ist. Mhm. Und das ist dann ja auch schwer, einfach so zu erzwingen, das zu überwinden, weil das wäre ja viel zu einfach. Aber ich glaube, ich finde den Appell vielleicht zum Schluss ganz schön zu sagen, fragt einfach mal vielleicht mal eure Freunde, wie es ihnen geht. Ey, das klingt jetzt vielleicht kacke und kitschig und zu einfach, aber macht es einfach mal.
Aber
mal vornehmen.
Du hast komplett recht, weil dieses soziale Kümmern umeinander, dieses Fragen, wie es einem geht, das über Probleme reden, das wird oft in den Beziehungen, die ich zum Beispiel geführt habe, das übernimmt dann so, nicht weil ich das so aufdrücke, aber man denkt so, reden über die eigenen tiefen Gefühle und Ängste und Früchte, das könnte man nur mit einer romantisch verbundenen Person machen.
Ja.
Dabei kann man das ja auch mit Freunden machen.
Genau, und das ist ja eben genau das Problem, wenn du dich nur auf eine Partnerschaft, und jetzt reden wir hier über eine Heteropartnerschaft, wenn du dich da halt 100% drauf verlässt und dann geht sie irgendwann zu Bruch und dann hast du eigentlich niemanden, mit dem du darüber reden kannst, und das ist doch voll traurig und so sollte es ja nicht sein, weil
ich habe wirklich diese AI-Chatbots haben mir wirklich richtig Angst gemacht.
Weil?
Weil es eben so komisch ist, dass man so einem Computer die Aufgabe gibt, ein Sozialleben mit dir zu führen. Und Computer können ganz, ganz viele Sachen für uns übernehmen. Maschinen sollen alle Arbeit für uns machen, bin ich voll fair damit. Aber es gibt ein paar Sachen, die ja uns zum Mensch machen. Und das ist eben dieses soziale Miteinander. Und es ist ja auch kein soziales Miteinander mit einem Computer, weil er hat keine Gefühle. Und mir macht das irgendwie Angst, dass wir solche Sachen, wie auch zum Beispiel so Bilder und Gedichte erstellen, dass wir die Computer geben und dann doch so auch dieses Nachdenken über Pflegeroboter. Und warum geben wir den Computern und AIs, warum geben wir denen diese Jobs, die so zutiefst menschlich sind. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass ein Computer für mich spazieren geht.
Aber dann muss man sie gar nicht mehr bezahlen. Dann muss man noch weniger bezahlen, als man so in der Care-Arbeit bekommt. Ist doch,
eine geniale Idee. Und dieses, das setzt ja auch Menschen, die Pflege bedürfen, unglaublich herab, dass man denen so sagt, du kriegst einen Roboter und der bringt dir dreimal ein halbes Glas Wasser irgendwie an den Tisch und das war's. Und ich glaube, dass wir durch unsere Technologie sehr oft so Menschen einfach entmenschlichen. Zum Beispiel auch, wenn man sich so Essen bestellt.
Man vergisst, dass es ein Mensch
bringt. Du drückst auf eine Schaltfläche und dann kommt ein Mensch durch die halbe Stadt gefahren, um dir irgendwie, keine Ahnung,
einen Burger zu bringen.
Was übrigens, ich finde, man sollte Burger nicht bestellen. Aber da habe ich ja einen
Ich finde, Cheese Pommes kann man schon bestellen, aber das können wir auch noch mal gerne mal anders bestellen. Ey, ich muss bei dem Thema die ganze Zeit an eine Serie denken, die du mir letzte Woche empfohlen hast. Und zwar, du hast sie nicht mir empfohlen, sondern du wolltest den Hörern davon erzählen, aber du hast halt mir erzählt für die HörerInnen und deswegen fühle ich mich, als hättest du es mir empfohlen.
Ja, fast als würden wir ein Gespräch führen.
Beinahe.
Aber guck mal, könntest du mit einer coolen Podcast AI ersetzen. Das wäre doch gut für dich.
Nein, das wäre gar nicht gut für mich und das möchte ich auf gar keinen Fall. Aber auf jeden Fall hast du Three Body Problem empfohlen.
Ja.
Und du hast mich wirklich sofort gecatcht und ich habe es geguckt und seitdem wirklich, ich war komplett drin und ich liebe es. Ich habe jetzt Angst vor Aliens gehabt die letzten Tage.
Ja.
Und ich möchte gerne einfach nochmal mit dir über diese Serie sprechen, weil die hat viel in mir ausgelöst. Also, erstens, die Aliens kommen. In 400 Jahren, darum geht es in dieser Serie, keine Sorge, ist kein großer Spoiler. Die kommen in 400 Jahren und was wir schon wissen ist, sie sind uns nicht gerade wohlgesonnen. Ich glaube, das kann man sagen.
Ja, okay. Also die Aliens wollen, die brauchen halt einen Planeten, auf dem die wohnen.
Ja.
Die haben Stress bei sich zu Hause, weil ihr dummer Planet die ganze Zeit zwischen drei Sonnen hin und her geschossen wird. Und das kann man ja wirklich nicht berechnen, diese Schwerkraftbeziehung. Und die müssen halt jetzt irgendwo wohnen, Mann. Das ist ja, ja klar.
Dann kommen die halt zu uns.
Ja. Erstmal finde ich das fair.
Und dann rasten halt alle Menschen komplett aus und sind so, wir brauchen jetzt eine Lösung. Und eigentlich, ja, es entstehen so bürgerkriegartige, komische, apokalyptische Situationen.
Wobei man sagen muss, die Stimmung auf der Erde, als die Aliens so angekündigt werden, das war ein bisschen so, wie als Corona ausgebrochen ist.
Ja!
Ich bin mir sehr sicher, als die haben auch bestimmt einfach direkt alle Klopapier und Nudeln gekauft. Die Aliens kommen in 400 Jahren, du gehst direkt in den nächsten Edeka rein und kaufst alles Klopapier,
haben
das du
hast.
Haben
wir da jemals mal drüber geredet, hast du gehamstert?
Ich muss ehrlich sagen, dass ich bis Mitte März 2020 full on Corona-Leugner war.
Wirklich? Ja.
Also ich hab so meine Eltern beobachtet, wie die mein Vater hat im Gesundheitswesen zu schaffen und kennt sich, glaube ich, zumindest so ein bisschen mit Dingen aus. Er ist jetzt kein Arzt oder so. Aber der war so, uiuiui, das klingt ganz schön scheiße. Wir haben tatsächlich so Nudeln uns gekauft und ich war so.
Du hast ihn noch ausgelacht wahrscheinlich.
Ja, und ich war so, Alter, ja, das ist sowas wie die Schweinegrippe oder die Vogelgrippe. Ja. Hier so, oh ja, bestimmt ist das jetzt schlimm hier. Und hab überhaupt nicht gehortet oder so. Und dann wurde das alles ernster und dann kamen auch diese Bilder aus Bergamo.
Ja.
Und dann war ich so, okay, ich habe jetzt nicht gehamstert, weil ich auch anderen nichts wegnehmen wollte. Aber ich habe dann schon so meine Einkäufe auf so einmal die Woche reduziert, damit ich nicht die ganze Zeit in Kontakt mit anderen bin und so weiter.
Frag mich mal.
Wie hast du gemacht?
Ich hab einmal gehamstert.
Was
ich
hast
einmal
du gehamstert?
Ich schäme mich ein bisschen.
Was hast du gehamstert?
Aber manchmal bin ich so anfällig für so, wenn Leute mir auf einmal so was Dolles einreden.
Ja, okay.
Und dann hat es mich irgendwie überkommen. Also ich hatte einen Termin mit, damals war das die TinCon oder die, ja, die Leute, die TinCon und Republika in Berlin machen. Und da arbeiten Leute, die ich sehr schätze.
Ja.
Und eine Person hat offensichtlich schon viel weiter, also es war noch relativ früh. Ich glaube, es war eher noch so Februar als jetzt schon März. Aber ja, es war so, wo wir uns noch nicht vorstellen konnten, dass sowas wie ein Lockdown jemals bei uns passieren, ja, würde. Aber wo Leute, die klug sind, schon wussten, dass es in 2 Wochen passiert.
Ja, genau.
Ich war nicht klug genug dafür.
Ich auch nicht.
Aber ganz im Ernst, wer war klug genug dafür von uns kleinen Mäusen? Das konnte man sich ja wirklich nicht vorstellen. Und ich weiß noch, dass diese Person da meinte so, nein, das wird wirklich passieren und das wird mehr serious, als wir uns das gerade vorstellen können. Weil man muss ja sagen, wir als so junge Millennials, wir sind ja schon so aufgewachsen, vor allem hier in Deutschland, dass irgendwie alles immer doch irgendwie gut geht.
Ja, es wird
und so
immer
schlimm
alles gut.
Wurde es nie, in Anführungszeichen, ne? Und ich glaube, so dieses Gefühl hatten viele bei Corona, hatte ich auch. Und dann, das war so einfach der erste Moment, wo ich realisiert habe, fuck, es ist, das ist eine kluge Person, die mir das gerade, ja, sagt. Diese Person hat recht. Und diese Person hat mir auch erzählt, dass sie schon ein paar Einkäufe unternommen hat. Und dann bin ich nach Hause gegangen und war so, okay, ich packe jetzt hier einmal meine ganzen Sachen weg und jetzt werden Nudeln und Pasta gekauft. Und soll ich dir was sagen? Ich habe die nie gekocht, weil ich benutze gar nichts. Ich habe so fertige Pasta geholt. Also nicht Pasta, sondern fertige Pesto.
Ja.
Und Nudeln, Pasta und, ja, bla bla. Ich benutze gar nicht so eine grüne Pesto oder rote Pesto, die man so fertig Pesto.
Ja.
Mache ich nie. Ich weiß nicht, warum ich mich entschieden habe, das zu holen. Und ich cringe im Nachhinein richtig vor mir, dass ich es gemacht habe. Aber ey, ich hatte auch einfach nur Angst.
Wenn alle im Internet so. Erstens mal, ich kann das verstehen, dass, ja, du es gemacht hast. Und ich war nur zu spät dran und dachte dann, boah, nee, wenn ich jetzt so Ende März mit so riesigen Packungen, riesigen Haufen Klopapier hier rausgehe, das ist auch irgendwie peinlich.
Vor allem aber Klopapier kam ja auch da schon nicht in Sinn. Also ich glaube, ich habe einfach ein paar Dosen Pesto geholt und einfach meinen Nudelvorrat aufgestockt, was absolut okay ist. Es ist zum Glück nicht wild geworden.
Ja.
Aber trotzdem cringe ich bis heute, wenn ich daran denke. Aber
nee,
ich finde es auch, irgendwie finde ich, ey, wenn ich. Ist es doch so?
Es ist kultig. Es ist rückblickend ist es Kult, ja.
Ja,
Cringe plus Zeit ist Kult.
Cringe plus Zeit ist Kult, ja, wahrscheinlich.
Wie die Karriere von Stefan Raab am Ende, muss man auch ehrlich sagen.
Ja, Oliver Kahn.
Oliver Kahn, oh nee.
Das ist auch Cringe plus Zeit ist Kult.
Nein, aber Oli Kahn. In seiner Hochzeit.
Entschuldigung, mal, den Namen darf ich in diesem Podcast nicht gewinnen.
Guck mal, der war Welttorhüter, der wurde zum besten Spieler des Turniers bei der WM 2002, glaube ich, ausgezeichnet. Das war ja, das war ja nicht cringe. Das war ein wütender Mann, der ab und zu jemanden auf dem Platz gebissen hat.
Ja,
aber da muss man, guck mal hier.
Da wird er wohl noch jemand beißen dürfen.
Genau, man wird auch noch mal jemanden beißen dürfen.
Ja.
Ab und zu darf man jemanden beißen.
Werbung.
Es wird langsam vom Frühling in den Sommer. Wir starten hier langsam. Ich glaube, das Jahr ist gut angewärmt, finde ich. Und manchmal braucht man ein paar Monate, bis man in so ein Jahr reinkommt und bis man sich um seine Neujahrsvorsätze kümmern kann. Und deshalb würde ich sagen, Mai ist nicht zu spät, um damit anzufangen. Insbesondere, wenn es um finanzielle Vorsätze geht. Und da können wir euch als treue, liebe Vorschlagenden eine fantastische App empfehlen, die unsere heutige Folge sponsert. Wir können euch empfehlen, die Finanzguru-App. Was kann denn die Finanzguru-App alles?
Die Finanzguru-App ist ein digitaler Finanzassistent und hat ganz viele verschiedene Funktionen. Also, man kann einmal alle seine Konten verknüpfen, also egal, ob es jetzt ein normales Bankkonto ist oder PayPal oder ein Kryptokonto, das ist dann da alles übersichtlich aufgelistet. Finanzguru analysiert und kategorisiert automatisch eure Einnahmen und Ausgaben. Also es ist sowas wie ein automatisches digitales Haushaltsbuch. Das heißt, ihr könnt da sehen, wie viel Geld ihr in den letzten Monaten in verschiedenen Kategorien ausgegeben habt und da immer auch ein Auge drauf haben. Also Essen und Trinken, Entertainment und so weiter und so fort. Und ihr könnt auch nochmal eure Verträge prüfen. Also überflüssige Verträge können über die App direkt kostenlos und rechtssicher gekündigt werden. Das sind jetzt die Funktionen, die dauerhaft kostenlos nutzbar sind. Aber es gibt ja auch eine Finanzguru Premium Version, Finanzguru Plus.
Ganz genau, so ist es. Finanzguru Plus hat nämlich noch viel mehr coole Funktionalitäten, wie zum Beispiel einen Blick in die Zukunft. Welche Buchungen kommen bis zum Ende des Monats noch auf mich zu? Und es zeigt dir ein frei verfügbares Einkommen an, damit du weißt, wie viel Geld du denn tatsächlich hast. Außerdem kannst du dir Budgets setzen für verschiedene Kategorien. Für Transport, für Lebensmittel, für Shopping und so weiter und so fort. Und so behältst du den ganzen Monat über eine Übersicht über deine Budgets und Finanzen. Außerdem kannst du unlimitierte individuelle Analysen erstellen lassen und dir rückwirkend dein Kaufverhalten anschauen und Muster erkennen, die du vielleicht in Zukunft verändern möchtest, wie zum Beispiel 16.000 Euro für insgesamt viele 100 Hamster ausgeben, wie ich das getan habe. Außerdem gibt es Prognosen der Entwicklung deines Vermögens und viele Extras mehr.
Und extra für die ZuhörerInnen von Hotz & Homsi, wir sind ja hier im Werbeblock, gibt es natürlich ein Angebot. Für NeukundInnen gibt es exklusiv Finanzguru Plus für 3 Monate kostenlos. Normalerweise sind das nur 7 Tage, deswegen jetzt 3 Monate. Und das Ganze funktioniert dann so. Erstens, ihr ladet euch die Finanzguru-App einfach runter. Zweitens, alle Konten sicher verknüpfen. Auf dem Reiter mehr den Gutscheincode eingeben und der ist HOHO, also Caps Lock HOHO. Und dann viertens einfach Finanzguru Plus für 3 Monate kostenlos testen und in diesem Jahr absolut vollen Überblick über die Finanzen erhalten. Und alle Infos dazu findet ihr natürlich in den Shownotes.
Werbung Ende.
Also dieses Gefühl, was sich in mir zumindest breit gemacht hat, so im März 2020, ich glaube tatsächlich, du hast recht, es ist sehr ähnlich, wie sich das für die Menschen angefühlt hat in Three Body Problem, als sie wussten, die Aliens kommen. Weil ich weiß noch, es gibt eine Situation, die ich für immer mit Corona verbinden werde. Und zwar, wie ich auf meinem Balkon saß. Und es war, glaube ich, so klar, dass so ab morgen Lockdown ist. Und ich saß dann, habe mit einer Freundin telefoniert und ich war so, ich konnte mir nicht vorstellen, wie unsere Zukunft aussieht. Ich dachte echt, die Welt geht jetzt unter, weil man... Das ist ja etwas, das kannst du dir nicht vorstellen. So ein krasser Einschnitt in dein Leben und in unser aller Leben. Mhm. Und dass es am Ende in Anführungszeichen so schnell wieder besser werden würde, das wusste ja keiner. Also
ja,
viele wussten es nicht.
Es gab ja auch ganz viele so Artikel mit so, ja, es wird nie wieder so, wie es früher war. Und es wird nie wieder Großveranstaltungen geben.
Richtig draufgehauen.
Oh, ja, also richtig auf die Kacke gehauen.
Aber es gab ja auch länger keine Großveranstaltung, als wir es anfangs dachten. Das muss man ja auch sagen.
Ich dachte, dass spätestens im Sommer wieder alles läuft, weil EM ist. Und nicht, weil das dann besser wäre, nicht weil der Virus besiegt wäre im Sommer.
Sondern weil alle das möglich machen werden.
Sondern weil halt, wenn die Welt untergeht, Fußball läuft. Und das war zumindest keine schlechte Einschätzung, weil es wurde ja tatsächlich dann so ein paar Monate später, gab es ja dann einfach diese weirden leeren Stadien und unter Publikumsausschluss.
Ja, aber es war trotzdem natürlich nicht alles wieder normal, aber du hast recht,
Fußball
durfte
läuft.
Natürlich stattfinden. Ja, also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wenn wir wüssten, in 400 Jahren kommen die Aliens, würden wir komplett durchdrehen, weil es mir doch egal in 400 Jahren, wenn die Aliens kommen.
Ich
finde, die sollen mal ein bisschen chillen. Ich finde es schon gut, dass die so sagen, so, wir setzen uns ein, auch für die Menschen, die nach uns auf dieser Welt kommen und wir wollen diesen Planeten verteidigen. Aber ich finde, die stressen sich ein bisschen doll, weil ganz im Ernst, in der Serie gibt es ja auch den Klimawandel und der ist schneller als die Aliens.
Der ist schneller als die Aliens. Das stimmt.
Mir fällt es manchmal schwer, meine Aufgaben zu priorisieren. Und ich glaube, wenn ich hätte Klimawandel und Aliens kommen in 400 Jahren, würde ich erstmal sagen Klimawandel.
Aber ich würde sagen, weißt du was, dann bekämpfen wir den Klimawandel, nur damit in 400 Jahren die scheiß Aliens unseren geretteten Planeten bekommen. Aber, so, jetzt runter mit uns. Fuck
aber
you.
Aliens bekämpfen ist vielleicht auch mehr in der Comfortzone von uns Menschen als Klimawandel, weil für Klimawandel müssten wir eigentlich komplett unser System neu überdenken und einfach komplett bei Null wieder anfangen und sagen, alle auf der Welt, wir alle müssen jetzt mal kurz einfach zurücksetzen. Mhm. Neustart. Wir müssen komplett alles neu, sonst wird es nicht funktionieren.
Wir müssen hier mal was neu organisieren, Leute.
Alles einmal neu organisieren. Müssten wir eigentlich. Mhm. Mega uncomfortable. Und, wird nicht passieren. Und Aliens bekämpfen es am Ende Krieg.
Ja, und das können
darum
wir ganz
ja auch
gut.
In der und das, das ist mehr comfortable.
Ja, das ist auf jeden Fall, so gemeinsam Krieg führen ist auf jeden Fall mehr Menschheit als den Klimawandel bekämpfen.
Ja, oder als so überlegen, ob Kapitalismus das richtige System ist.
Ja, und wir können, wir können dann einfach, Kriege können wir richtig gut führen. Das machen wir seitdem es Menschen gibt, gibt es Kriege und das finde ich gut. Hast du diese Affenkriege in Thailand mitbekommen?
Nein.
Es gibt so zwei verfeindete Affengangs in irgendeiner thailändischen Stadt und die kämpfen halt so Straßenkämpfe und das sind dann so hunderte Affen, die gegeneinander kämpfen.
Was?
Ja.
Jetzt erzählst du mir wieder einen Quatsch.
Nein,
bei diesen
kein,
Sachen weiß ich immer nicht, ob
das
echt
ist.
Das ist
kein Witz. Affen haben ja so Stammesstrukturen auch ausgebildet.
Ja.
Und die kämpfen halt. Das sind einfach so kleine Affen. Kleine lustige
Affen.
Die
armen, aber warum
und die
machen
kämpfen.
Die das denn?
Ja, das ist, das ist die grundsätzliche Dummheit des Krieges, hast du gerade ganz gut rausgehört. Warum kämpfen denn Affen?
Ja, aber es ist ja auch ein bisschen so, als Kind, also denkt man ja hoffentlich immer noch so, aber bekommt man ja so Nachrichten mit und ist so, aber warum können die sich nicht vertragen?
Ja, das ist, ja.
Ich weiß noch genau, wie ich das als Kind dachte, wie bestürzt mich das gemacht hat, wenn ich in Nachrichten gehört habe, dass wieder was Schlimmes passiert ist.
Aber das ist ja eine gute Frage. Und ich finde, man sollte nicht aufhören, die zu stellen.
Nein, man sollte auf keinen Fall aufhören, sie zu stellen. Und ich finde auch, vielleicht ist es zu düster für den Podcast, I don't know, aber ich habe letztens nochmal drüber nachgedacht, dass das für mich persönlich wirklich so ist, seit Corona, dass sich mein Blick auf die Welt verändert hat.
Ja?
Also ja, richtig krass. Weil irgendwie seitdem ist mir richtig bewusst geworden, dass alles, in dem wir leben, komplett unsicher ist. Und dass diese vermeintliche Sicherheit, die wir als in der Demokratie und in Freiheit lebende Personen und so in unserer Zeit, die uns beigebracht wurde, dass das nicht nie wieder so wird, wahrscheinlich. Durch Corona, durch den Klimawandel, durch lauter Kriege, die passieren. Ja. Ich glaube, die Ukraine hat nochmal krass einen draufgesetzt und dann ist es ja einfach immer nur schlimmer geworden. Ja. Ich will hier gar nicht zu düster sein und euch irgendwie runterziehen, aber euch beschäftigen diese Sachen ja auch. Und ich muss wirklich sagen, dass ich in letzter Zeit häufig merke, wie sich mein Blick auf die Welt komplett verändert hat, weil ich glaube, das hat was so ins Ungleichgewicht gebracht in meiner Sicherheitswahrnehmung und dann auch der Ukraine-Krieg, was, glaube ich, nie wieder weg wird. Und das ist wahrscheinlich so, wie sich die Generation, die ein bisschen älter ist als wir, zum Beispiel über den 11. September sprechen würden.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und so diese, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, aber so dieses für mich seltsame und nie dagewesene Gefühl von so, oh fuck, das hängt ja wirklich alles miteinander zusammen.
Mhm.
Und so, man lebt wirklich auf dieser Welt und jeder Mensch ist irgendwie miteinander verbunden, auch wenn das jetzt sehr esoterisch klingt, aber wir sind ja wirklich voneinander abhängig. Und wenn im fucking Suezkanal ein Schiff schräg steht, dann krieg ich kein Essen mehr. Oder dann gibt's so auf einmal so Versorgungsmängel und Engpässe und so weiter. Und das war so eine das war natürlich schon immer so, das ist nichts Neues.
Wir sind ja jung.
Ja.
Und in dem Leben, was wir gelebt haben, sind die meisten Sachen für uns irgendwie immer halbwegs okay outgeturnt.
Ja, so, die fucking Finanzkrise, die so in Südeuropa einfach hunderttausenden Menschen das Eigenheim gekostet hat, die Wohnung gekostet hat, war bei uns so, ja, wir haben jetzt die Abwrackprämie für Autos eingeführt und das läuft eigentlich ganz gut.
Ja, und dann kommt wahrscheinlich nochmal dazu, was man selber irgendwie so für biografische Hintergründe hat. Bei mir war es zum Beispiel der Syrienkrieg, den ich halt krass mitverfolgt habe, den ich als Kind über den Fernseher mitverfolgt habe und gemerkt habe, okay, krass, es leben natürlich nicht alle Leute so wie hier oder wenn man von Rassismus betroffen ist und das sind natürlich auch nochmal Sachen, die deine Wahrnehmung in der Welt und dein Sicherheitsgefühl in der Gesellschaft verändern und prägen, aber all in all kann ich mir vorstellen, dass es vielen so geht, dass so ab 2020 Leuten, die in unserem Alter sind, dass es irgendwie das Konstrukt immer mehr ins Wanken gerät.
Ja.
Und ich erwische mich in letzter Zeit so häufig bei dem Gedanken, dass ich denke, oh Gott, es wird jetzt alles nur noch schlechter und ich will den Moment festhalten, weil der Klimawandel wird nur schlechter. Was Putin macht, macht mir Angst.
Ja.
Alle anderen Kriege machen mir Sorgen. Trump kommt einfach wieder. Also es wird einfach nicht mehr dieses Gefühl, was man als Kind so hatte. Vielleicht ist es dann auch das normale Erwachsenwerden auf eine Art in diesem System, dass man eben nicht mehr denken kann, ach, es wird, als Kind dachte ich ganz häufig bei so einer schlechten Nachricht im Radio,
ja,
aber irgendwie wird es ja immer alles gut. Ja. So denkt man es ja als Kind.
Ja.
Und das denke ich irgendwie nicht mehr. Und ich will, oh, es tut mir voll leid, ich hoffe, ich ziehe nur damit runter. Aber das beschäftigt mich in letzter Zeit ganz oft. Und irgendwie hat diese Alien-Serie das auch bei mir getriggert, dass ich da nochmal dachte, ey, wenn jetzt morgen irgendjemand sagt, es kommen Aliens in 400 Jahren, ich würde mich auch irgendwie nicht wundern.
Ich hab zwei Gedanken dazu.
Ja.
Nummer eins ist, es ist komplett verständlich davon, sich so erdrückt zu fühlen davon. Aber ich glaube, man muss sich auch manchmal vor Augen führen, dass einige Gefahren nicht komplett unmittelbar sind und dass man zumindest sich so einen gewissen persönlichen Freiraum dadurch schaffen kann, dass es einfach sehr viel, obwohl alles scheiße ist, gibt es einfach so ein paar unverrückbare Wahrheiten, die tatsächlich von nichts angegriffen werden können. Und eine dieser unverrückbaren Wahrheiten, die ich mir immer wieder sagen muss, ist, dass die Welt eigentlich ein guter Ort bleibt, solange es irgendwen gibt, der versucht, dass es anderen besser geht.
Ja.
Und da kann passieren, was will, aber solange es so einen Funken gibt, einen Menschen, der versucht, dass es anderen besser geht, dann ist alles nicht so scheiße. Dann ist es nicht endgültig scheiße. Es gibt große Abstufungen von Scheiße.
90% noch scheiße.
Aber es gibt noch ein bisschen was.
Ja.
Nummer zwei, wenn jetzt jemand sagt, in 400 Jahren kämen Aliens, es gäbe sofort die größte verschwörungstheoretische Welle, die du dir überhaupt vorstellen
kannst.
Oh Gott, du hast recht. Es würde nämlich sofort heißen, das ist eine Ablenkungsmanöver, das ist nur eine Sache, die der Bevölkerung erzählt wird, um sie zu kontrollieren. Jetzt sollen wir auf einmal nach Corona, nach der Plandemie, sollen wir auf einmal an
jetzt
die...
Jetzt werden wir wieder klein gehalten.
Jetzt werden wir klein gehalten durch Aliens, ist ihnen nichts mehr anderes eingefallen. diesen Reflex gibt's ja zum Beispiel, gab's ja auch zum Beispiel bei diesem fliegenden Wetterballon über den USA, wo du gesagt worden ist... Ja.
Ja,
das sind Aliens.
Ja.
Und die wollen uns jetzt hier verarschen.
Weißt du noch dieses eine Skelett, was letztes Jahr
das
so ein richtig dubioser Typ rausgekramt hat? Der übrigens, ich habe das letztens nochmal nachgelesen, der ist schon mal mit so einem Ding aufgefallen.
King.
Der hat schon mal einfach so Fake News verbreitet, dass er irgendein, ich glaube auch sowas ähnliches, irgendwie ein Alien-Skelett oder whatever, irgendwas hat er gefunden und dann war das King. Aus Pappmaché oder so.
Finde ich mega geil.
Und er hat ja auch einfach ein Skelett vermeintlich gefunden von einem Alien.
Ja.
Das haben bestimmt einige gesehen, das ging, glaube ich, letztes Jahr rum, was genau so aussieht wie so von E.T., also wie wir uns als Menschen durch Popkultur geprägt Aliens vorstellen.
Ja.
Und ich glaube, Aliens sehen genauso aus, wie wir uns sie nicht vorstellen. Deswegen finde ich gut, dass bei Three Body Problem man die gar nicht sieht.
Ja, finde ich auch super. Das macht mir auch irgendwie, das macht diese Bedrohung, macht die so noch viel größer.
Mhm.
Weil wenn es, kennst du den Film Signs, also wie Zeichen, S-I-G-N-S?
Nein.
Das ist so ein Alien-Film mit Mel Gibson und es geht um diese Kornkreise.
Ah ja.
Und das sind dann halt tatsächlich Aliens. Und ich hatte als Kind brutale Angst vor diesem Film, bis zu dem Zeitpunkt, in dem man Aliens sieht und du siehst so, es ist ein guter, gut gemachter Alien, aber du siehst so, jo, das ist halt ein Typ in einem Anzug.
Oh nein, das ist das Schlimmste.
Ja, und dann ist es so, okay, das ist einfach Bullshit. Aber bis man sie nicht gesehen hat, war das so fucking gruselig.
Aber das hasse ich auch so an Serien und Filmen, wenn sowas schlecht ist, weil das haut einen so raus. Und sorry, bei Three Body Problem gab es, finde ich, richtig schlechte Effekte teilweise.
Ja.
Also es war echt teilweise, dass ich so dachte, hat sie sich jetzt gerade weggebeamt aus dem Bild. Also das sei jetzt das. Also das kann ich mit meinem Handy so bearbeiten. Da gibt es bestimmt einen Instagram-Filter, der das Gleiche bei mir macht.
Fair. Ich fand es trotz, also ich fand manche Sachen cool gemacht.
Ja.
Ich fand, als kurze Spoilerwarnung.
Spoilerwarnung!
Als sich so dieses Sophon so auffaltet über der Welt und so die Welt spiegelt, das fand ich, sah cool aus.
Als es sich einem, dieser Riesencomputer, der sich um die ganze Welt,
ich fand, das sah cool aus.
Ja.
Es war cool.
Irgendwie, weißt du, was mich ein bisschen nervt an der Geschichte? Dass die Aliens so alles können einfach.
Ja, aber die können nur deshalb alles, weil die so diese Quantenebene beherrschen. Und da kommen wir nicht ran, weil die Arschlöcher unsere Teilchenbeschleuniger kaputt machen.
Weil die halt so viel weiterentwickelt sind als wir. Ich habe das schon verstanden. Also ich glaube, die sind so mehrere Jahrhunderte Jahre unserer Technologie und Wissenschaft voraus. Check ich schon. Aber irgendwie, finde ich, haben sie die Dystopie so flach wie möglich gemacht damit, dass die Aliens einfach so uns die ganze Zeit sehen können und überall alles hinbeamen können, was sie wollen. Ich finde, das macht so das macht für mich wieder so ein bisschen wie so eine kindliche Dystopie, dass man sagt, die können dann alles.
Das Einzige, was sie können, was wir nicht können und was sie verhindern wollen, dass wir das irgendwann mal können, weil wir uns eben so schnell entwickeln, ist, dass sie so mehrdimensionale Computer bauen können. Und nur dadurch, dass die halt diese vierte Dimension beherrschen können und Dinge dort stattfinden lassen können, nur dadurch sind die so viel mächtiger. Das ist das einzige Ding.
Coole Erklärung, aber am Ende können sie überall immer alles, also die können ja zum Beispiel dafür sorgen, dass ich jetzt für dich mega scary auf einmal aussehe. Also vielleicht sehe ich jetzt auch schon scary für dich aus, aber noch mehr scary. Dass ich jetzt irgendwie eine riesen Wunde habe und irgendwie keine Augen und whatever und mir irgendwelche Dinge aus dem Rücken wachsen.
Ja.
So, das ist Zauberei.
Ja, aber so jede fortgeschrittene Technologie sieht ja aus wie Zauberei. Du siehst für meinen Bauernonkel im 18. Jahrhundert siehst du auch aus wie eine Hexe.
Aber warum?
Weil er brutal racist war. Und zweitens, weil du halt du hast hier so einen Zauberkasten, mit dem du kannst irgendwie so einen Fahrradkurier dir von Mediamarkt bei Lieferando irgendwie ein iPad bestellen. Das ist doch Zauberei für den.
Ja.
Oder du kannst Fotos machen, das ist auch Zauberei. Aber es ist eigentlich nur so ein bisschen mehr Technologie.
Vielleicht hast du recht. Irgendwie ja, irgendwie nein.
Mann, es tut mir manchmal so leid, dass meine Familie ist ja sehr dörflich und ich habe auch nur so Dorfvorfahren und weißt du, diese ganzen Typen irgendwie, meine Vorfahren im 18. Jahrhundert haben irgendwelche mit ihren Ochsenpflug irgendwelche Äcker bearbeitet und nur damit sie so sicherstellen, dass ich jetzt hier so einen Podcast aufnehmen kann.
Das ist okay.
Mann, ich habe Angst, dass es so ein Leben nach dem Tod gibt und ich muss so meine Verwandten...
Dann musst du denen das erklären.
Ja, aber so, okay, folgendes. Also, kennt ihr Podcast? Nein, könnt ihr nicht. Kennt ihr das im Radio? Nein.
Oh Gott, das ist wirklich so schlimm, das kann man dann gar nicht erklären.
Nein, das ist wirklich ultra stressig. Und die sind auch irgendwie mit 36 ohne Zähne gestorben.
Aber die wissen ja nicht, ob du die Wahrheit erzählst. Du kannst doch eh gut lügen. Erzähl denen einfach irgendwie, dass du richtig heftiges Maisfeld hast, um das du dich kümmerst. Und du versorgst einfach
Mais?
Ganz Wedding damit.
Was ist denn Mais?
Keine Ahnung, warum ich jetzt daran gerade...
Die kennen noch keinen Mais. Der kam doch erst später.
Was kennen die denn?
Rüben.
Ja, dann hast du ein heftiges Rübenfeld, ein Wedding. Und da kommst du durch.
Die können sich gar nicht vorstellen, im Wedding, die wissen nicht, was Berlin ist. Die kommen aus so einem, das ist 16.000 Königsherzogtümer weiter, die kennen Wedding nicht.
Da musst du vorher, bevor du halt in den Himmel kommst, musst du dann, oder ein Leben nach dem Tod, musst du halt einmal googeln. Einmal dich kurz darauf vorbereiten, wie Berlin, also was Berlin damals war jetzt genau
zu der Zeit. Ich muss im Dorf, weil ich sage, dass ich weiterhin im Dorf war, dass sich nichts verbessert hat im Leben, seitdem wir gestorben sind, damit die sich gut fühlen.
Ach so,
damit die so wissen, okay, es war für unsere Verwandtschaft auch scheiße.
Ja.
Und der hat auch mit 36 19 Kinder haben müssen, von denen die Hälfte gestorben ist im Winter, weil wir zu wenige Rüben hatten. Es war schon rough früher.
Oh Gott. Haben wir eigentlich noch Zeit? Dann mache ich Eliten nächste Woche.
Ich denke oft an meine Bauernverwandten.
Ja, das freut mich. Auch ab jetzt an deine Bauernverwandten.
Ich glaube, ich glaube, die Familie Hotz war wirklich, der andere Teil, der eigentlich nicht Hotz hieß, sondern, keine Ahnung, Schmäuser oder so. Ich glaube, da waren viele Trottel dabei, muss man ehrlich sagen.
Ich glaube, bei mir waren auch viele Trottel dabei. Also ziemlich sicher.
Und es muss krank stressig gewesen sein, in diesem Tal zu leben, in diesem winzigen Dorf. Und es ist die ganze Zeit alles überschwemmt. Warum sind die nicht anders hingezogen?
Warum haben sie sich nicht einfach eine Wohnung in Berlin gesucht?
Nein,
oder?
Aber wirklich, warum? Also geografisch ist das Dorf, aus dem ich komme, wirklich blöd gelegen, weil es wirklich sehr oft überschwemmt wird, weil das halt in dem Tal liegt und das Tal ist relativ eng und wenn es viel regnet, überschwemmt. Und ich checke nicht, warum die in diesem scheiß Tal geblieben sind und nicht gesagt haben, hey, hier ist es echt oft echt nass, lass uns einfach...
Wie die Aliens am Ende.
Ja.
Die haben auch gesagt, wir fliegen jetzt einfach woanders hin. Und die haben sich 400 Jahre lang auf den Weg gemacht. Da muss man es wirklich wollen.
Die hätten einfach den Berg hochgehen können. Das ist nicht so schwer. Der Hügel ist da. Du musst einfach nur hochgehen. Das macht mich richtig sauer. Wie dumm kann man sein? Und dann immer jammern. Oh nein, unsere Ziegen werden weggeschwemmt. Ja, na klar werden die weggeschwemmt. Warum wohnst du denn im Tal, du Dumpfbacke?
Ja, sag ihnen das doch.
Das werde ich denen sagen, wenn ich dann im Himmel vielleicht ankomme. Aber ich muss ehrlich sagen, wahrscheinlich Hölle. Wahrscheinlich viele Hölle.
Ja.
Viele in der Hölle.
Ja. Naja.
Freue mich drauf. Vielleicht können wir dann einen Podcast machen.
Ich glaube beides nicht, aber gut.
Glaubst du, können wir würden wir eher im Himmel einen Podcast machen oder in der Hölle?
Im Himmel.
Im Himmel gibt es eher Podcasts. Wenn es an einem Ort im Leben nach dem Tod Podcasts gibt, dann in der Hölle. Muss man ehrlich sagen.
Ja, vielleicht müssen wir in der Hölle dann die ganze Zeit nur Podcast machen. So, dass wir selber einfach, dass wir nur noch Podcast, also die ganze Zeit, dass wir einfach
das
immer nur im Podcast, wir sind andauernd on air, sodass wir selbst wahnsinnig werden und wir sind nur noch unsere Podcast-Personen.
Was ich schrecklich fände, wäre, wenn wir im Nachleben einen Podcast weiterhin machen und was für einen von uns der Himmel und für den anderen die Hölle. Das fände ich schrecklich.
Oder was ich schlimm fände, ist, wenn ich zur Strafe mit jemand anderem Podcast machen müsste, den ich so richtig schrecklich finde.
Ich glaube, das ist für viele unserer Kollegen einfach Realität.
Normal.
Genau, aber man kriegt irgendwie 50.000 Euro die Folge und deshalb ist es cool.
Ja. Naja.
Wollte ich noch irgendwas erzählen?
Ich wollte noch Sachen erzählen, aber die hebe ich mir einfach für nächste Woche auf.
Was willst du denn noch erzählen?
Ja, erzähl ich dir nächste Woche mal, wie es auf dem Internat war. Ich war ja letztens auf dem Internat, auf so einem.
Deshalb benimmst du dich auch seit kurzem so viel
Findest
besser.
Findest du, dass ich anders geworden bin?
Ja, du kannst jetzt auf einmal auch so mit Besteck essen, finde ich gut.
Aber das habe ich vorher auch okay gemacht.
Ja, aber hast du schon besser gelernt, muss man sagen.
Ja, findest du?
Ja.
Okay.
Du wirkst irgendwie gepflegter, finde ich, und du machst.
Danke.
Und du hast andere Emojis verwendet in letzter Zeit.
Welche?
Ja, andere.
Sag
einfach.
Konkret.
Nein, es war einfach ein Gag. Mir ist jetzt nichts eingefallen.
Siehst du? Ja, schlecht.
Ja, und jetzt bist du auf einmal auch so große journalistische Standards werden auf einmal an mich angelegt. Das fragt man sich schon, warum?
Ja, und wenn ich meine Hausaufgaben hier für den Podcast nicht gemacht habe und kein Thema mitgebracht habe, dann muss ich zur Strafe 12-mal ums Studio Bumm ins Gebäude rennen um 6 Uhr. No joke, passiert so auf diesem Internat, auf dem ich war.
Auch so die körperliche Bestrafung, erstmal weird, dass es das noch auf Schulen gibt.
Jo.
Zweitens, erstaunlich spät wurde das überhaupt erst illegal gemacht, dass Lehrer Kinder schlagen
ja,
dürfen.
Ja, läuft, also passiert ja auch immer noch teilweise, leider.
Das ist insane.
Ja.
Und ich weiß einfach so, meine Generation unserer Eltern wurde einfach noch in der Schule geschlagen.
Ja.
Also meine Eltern sind auch...
Und so Schlüssel geworfen und sowas, richtig schlimm. Aber ich, also in meiner Schule gab es auch teilweise wirklich echt noch Maßnahmen. Da wurde nicht geschlagen oder so, aber wo ich auch denke so... Und auch in meinem Kindergarten, die, finde ich, ein bisschen militärisch waren. Teilweise. Also hatte ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich zum Beispiel, weil ich so viel gequasselt habe, musste ich mit einem, also im Flur sitzen, hatte ich einen eigenen Tisch.
Das ist so eine komische...
Im Flur. Und das ist so, wer tut einem Kind... Sowas an, das ist so gemein. Also mir geht's gut, alles gut. Ich find's auch im Nachhinein irgendwie lustig, dass ich so einen eigenen Platz draußen hatte, weil ich so eine Quasselstrippe war. Das ist einfach so Story of my life. Aber es ist so, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre Lehrer und da ist so die kleine Salvi und die quasselt irgendwie gerade. Ich fände das schon ganz schön brutal, so auf so eine ganz gemeine Art zu sagen, geh jetzt raus, setz dich draußen an den Tisch. Und du darfst auch nicht mehr reinkommen bis zum Ende der Stunde. Was Schlimmes muss ein Kind machen, dass man so zu einem Kind ist?
Das ist ja auch irgendwie keine intuitive Bestrafung, sozusagen. Hey, du passt nicht bei meinem Unterricht auf, dann kriegst du jetzt keinen Unterricht.
Dann kriegst du gar keinen.
Das ist mega unsouverän.
Ja, ja.
Bei uns gab es die Bestrafung, dass man sich vor die Tür stellen musste.
Oh, ja.
Und so die Klinke runterdrücken muss, damit man.
Was?
Ja. Damit man halt von innen noch sieht, dass jemand draußen sitzt.
Das
draußen
ist
steht.
Nicht. Oh, das macht mich so sauer. Das macht mich so sauer. Musstest du das machen?
Nee, ich war wirklich ein guter Schüler. Ich habe auch gerne aufgepasst.
Ich habe auch gerne aufgepasst, aber ich habe auch gerne gequasselt. Und ich hatte halt viel im Kopf.
Mit mir wollte sich
also nicht viel im Kopf im Sinne von klug, das weiß ich nicht. Aber es ist einfach viel los gewesen in meinem Kopf.
Mir wollte sich niemand unterhalten. Da muss ich immer aufpassen.
Da hätte man mich neben dich setzen sollen. Ich hätte dich voll gequasselt. Ich hätte dich wirklich voll, ich hätte viel zu erzählen gehabt. Naja, ich erzähle nächste Woche von dem Internat. Bis dahin, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne die neue Aspekte-Folge gucken. Da geht es nämlich genau darum, um Elite.
Jawohl.
Die ist seit gestern draußen, seit Freitag. Findet ihr in der ZDF-Mediathek. Und da war ich unter anderem in diesem Internat und das war sehr spannend. Aber ich möchte da gerne nächste Woche nochmal drüber reden.
Ja.
Erzähle ich dir nochmal, wie es war. Und ansonsten war das, glaube ich, jetzt ein Podcast.
Das war ein Podcast. Einer der Podcasts, würde ich sagen.
Einer der Podcasts. Ja, dann schönen Tag dir noch, ne?
Schönen Tag ebenso. Ich wünsche dir einen guten Tag.
Danke.
Und genieß einfach mal das Leben.
Du auch.
Naja.
Tschüss.
Tschüss.
Hotz und Humsi ist ein Studio Bummens Original. Neue Folgen hört ihr jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion Peace Solomon Obong. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.